ARD. Ich darf eigentlich als Präsidentin einer Hochschule gar nicht erzählen, wie wenig ich in der Universität war. Für mich ist wichtig, dass wir gestalten, auch mit einem Risiko, auch mit dem Risiko des Scheiterns.
Wir sind Nachbarinnen. Ich komme aus Duisburg.
Ja, ich aus Essen.
Das muss ja klappen.
Ja, genau. Und jetzt sind wir in Bayern, im Freistaat. Da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen, dass das Freistaat und nicht Bundesland hier heißt. Ich glaube, dieses Publikum ist bereit. Und die Frage ist, wie kommen wir zueinander? Und da gibt es nicht eine Lösung.
Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Und heute gehen wir mal weg von der Bühne und rein in die Universität bzw. in die Musikhochschule. Denn all meine Kolleginnen und Kollegen, einschließlich mir, haben ja an einer Musikhochschule studiert. Dort haben wir gelernt, unser Instrument technisch möglichst perfekt zu beherrschen, um jede musikalische Herausforderung zu meistern. Doch die Welt hat sich, zumindest seit meiner Studienzeit, sehr verändert. Und die Hochschule soll mittlerweile aus den jungen Studierenden nicht nur exzellente Musikerinnen und Musiker machen, sondern sie wird auch zu einem Zukunftslabor der klassischen Musikszene. So wünscht sich das zumindest Professor Lydia Grün. Sie ist seit 2022 Präsidentin an der Hochschule für Musik und Theater hier in München und heute mein Gast. Sie erklärt uns, wie die junge Musikergeneration so tickt, die bald vielleicht ja auch neben mir im Orchester sitzen wird. Und sie hat Ideen, wie wir noch mehr Menschen ins Konzert bekommen. In dieser Folge erfahrt ihr also, mit was wir Musikerinnen und Musiker uns sonst noch so beschäftigen. Außer mit Üben und Konzerte geben natürlich. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ja, wie schön, dass es geklappt hat mit unserem Treffen heute. Ganz herzlich willkommen, liebe Lydia.
Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, wie immer.
Ja, wir lernen uns heute erst kennen und ich freue mich sehr, dass wir uns auch aufs Du einigen konnten, denn ich empfinde uns ja irgendwie doch als Kolleginnen in der Musikbranche.
Begrüße ich auch sehr und entspannt die Atmosphäre.
Ganz genau. Ja, es war wirklich nicht leicht, eine freie Stunde in deinem Terminkalender zu ergattern. Ich glaube, es ist einfach wahnsinnig viel in deinem Alltag, in deinem Berufsalltag los. Starten wir doch mal gleich damit. Was sind denn alles deine Aufgaben als Präsidentin an der Hochschule für Musik und Theater hier in München?
Wo fange ich an? Das ist schon mein erstes Thema. Also wenn ich heute den Tag so zurückspulen lasse, dann war ich heute Morgen im Landtag zu einer Anhörung beim Ausschuss für Wissenschaft und Kunst. Da vertrete ich natürlich die Hochschule und ihre Belange und auch ihre Interessen. Man kommt ins Gespräch mit den Abgeordneten, ist für uns natürlich ganz wichtig, weil unser Träger der Freistaat ist. Und ich nenne das immer dann grätschig wild durch den Tag. Also es gibt verschiedene kleine Meetings, zum Beispiel mit meiner Kommunikationschefin oder wir haben zum Beispiel vorhin die nächste Konferenz aller Musikhochschulen, die im nächsten Sommer hier stattfinden wird, wo wir Host sind, vorbereitet. Dann verhandle ich mit neuen Professorinnen und Professoren über ihren Start bei uns. Es gibt natürlich auch viele Themen, die schwerer sind, wenn es auch zum Beispiel um Sorgen von Studierenden geht oder von Lehrenden, von Mitarbeitenden. Wir haben über das Thema Prüfungen gesprochen. Also es ist bunt und die Tage sind lang, aber es macht wahnsinnig Spaß und die Energie ist noch gut, glaube ich.
Das merkt man dir auch in jedem Fall an. Ist denn jetzt, wir nehmen heute mal am Abend auf, es ist 19 Uhr, damit dann mit unserem Gespräch heute so ein Arbeitstag auch mal beendet?
Nein, ist der nicht tatsächlich. Ich habe gleich noch zwei Anschlusstermine. Aber normalerweise ist es so, dass ich um 19 Uhr dann doch die Chance habe, ins Konzert zu gehen. Und das muss ich sagen, ist für mich nicht nur Pflicht in meinem Jobsinne, sondern das mache ich einfach auch wie so eine Art Krafttankstelle. Und das sind so Momente, da kriegt man so Gänsehaut und man kann auch mal die Augen zumachen und einfach nur, das sehen und erleben und hören, worum es eigentlich geht. Nämlich jungen Menschen eine Startrampe in ihr künstlerisches Leben zu ermöglichen. Das ist total schön, wenn man so einen Tagesabschluss hat.
Absolut, das klingt nach unglaublich viel Abwechslung, aber man braucht auch eine große Flexibilität. Ja, und dann gibt es noch die Tage, wo man abends zum Podcast kommen muss, so wie heute.
Das genieße ich.
Ja, toll, dass das wirklich noch klappt. Und ich finde unser Thema heute so schön und eben auch so wichtig. Unser Thema heute lautet, so tickt die Kaderschmiede. Also es geht natürlich um den musikalischen Nachwuchs. Und es geht um Musikerinnen und Musiker, die die Bühnen der Zukunft beleben und auch erleben werden. Und da hat man ja als Präsidentin der Hochschule auch eine ganz große Aufgabe. Du hast eben schon so vieles beschrieben. Und ich kann mir vorstellen, dass man da auch mit ganz großen Plänen und Visionen so ein Amt antritt. Du bist noch gar nicht so lange in München auf dieser Position. Mit welchen Visionen bist du denn hierher gekommen? Was waren die wichtigsten Hauptziele oder sind es immer noch?
Also als erstes habe ich es als großes Glück empfunden, in München anfangen zu dürfen. Also diese vierjährige Amtszeit, ich bin für 4 Jahre gewählt, seit Oktober 22 bin ich im Amt. Und erstmal wirklich, also was ich vorhin beschrieben habe mit den Abenden in den Konzerten, erstmal reinzuhören. Also wo stehen unsere Studierenden, und zwar der unterschiedlichsten Fachrichtungen, also von der Gesangsklasse bis zur Volksmusik, über Jazz bis zur Soundart. Und das nehme ich als einfach ein unglaublich großes Glück wahr, das wahrnehmen zu dürfen und für diese Menschen da zu sein. Und dann war mein erstes Ziel erstmal zuhören. Erstmal gucken, erstmal auch mit den Lehrenden ausführlich sprechen. Ich habe mit jedem Institut gesprochen, mehrfach. Und meine Vision war oder ist, dass wir nicht ertragen in der Situation, in der wir sind. Das Kunst- und Kulturleben steht unter Druck aus meiner Sicht und nach der Corona-Krise umso mehr. Auch die verschiedenen wirtschaftlichen Krisen werden uns sehr stark beeinflussen. Und für mich ist es ganz wichtig, dass wir jungen Menschen oder Menschen, die ins Berufsleben starten und auch der Staff selber, dass wir gestalten. Also dass wir nicht reagieren, sondern dass wir in eine aktive Position kommen. Und dazu müssen wir auch natürlich uns selber fragen, wo wollen wir hin? Was sind für uns große Fragen? Was sind für uns große kritische Momente? Welche Möglichkeiten des Umgangs miteinander gibt es da eigentlich?
Ja. Spannend, weil ich habe das Gefühl, das klingt nach Aufbruch, Umbruch und vielen tollen Veränderungen. Bin gespannt, dass wir da gleich noch näher drauf einsteigen. So tickt die Kaderschmiede. Ja, es ist natürlich für uns auch mal spannend zu wissen, ob wir dich auch auf Bühnen finden. Jetzt hast du sehr viel beschrieben, dass du zuhörst und erstmal dich reinleben willst. Spielst du ein Instrument? Was machst du selber musikalisch?
Nicht mehr, tatsächlich. Ich komme ja aus der alten Musik. Ich habe ganz früh Blockflöte gelernt und das auch in Richtung Professionalität betrieben. Ich komme aus dem Ruhrgebiet.
Da ich steht auch. Wir sind Nachbarinnen. Ich komme aus Duisburg.
Ja, ich aus Essen.
Das muss ja klappen.
Ja, genau. Heute. Und jetzt sind wir in Bayern, im Freistaat. Da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen, dass das Freistaat und nicht Bundesland hier heißt. Aber ich glaube, ich habe mich assimiliert erfolgreich. ja, also das war meine Welt. Und ich habe so eine ganz klassische Anfangszeit hinter mir, so mit 4 Jahren anfangen und dann auch, ja, das Thema Üben prägt eine Jugend, wenn man diese Ambitionen hat. Und das Thema Auftreten natürlich auch. Dann Auftreten, wenn die anderen frei haben, in einer anderen Welt zu Hause sein. Ich war lange im Kontext der Folkwang-Hochschule und habe da natürlich dann auch mit viel älteren, dann damals Studierenden Kontakt gehabt und das prägt einen. Und auch das Thema Wettbewerbe beispielsweise. Also du hast gerade gesagt Kaderschmiede. Ich kann das nicht nachvollziehen im Sinne von, dass ich das dann auch wirklich mich dafür entschieden habe, als ich dann 19 war. Aber alles, was davor ist. Und das ist entscheidend in der Sozialisation und wie man sein Leben begreift, welche Ideale man hat, welche Vorbilder man hat. Das unterscheidet einen dann auch von der restlichen Welt, die so um einen herum in der Schule zum Beispiel unterwegs ist.
Das heißt, es klingt für mich auch sehr wichtig, dass du da eigene Erfahrungen wirklich mitbringst, dass man nicht nur einfach, ich sage mal, verwaltet. Ich glaube, es ist wichtig, dass man da wirklich Eigenerfahrung und schon was im Leben auch mit Musik, mit Bühne zu tun gehabt hat, um sich wirklich einfühlen zu können. Ja, wie ist es denn? Jede Generation, finde ich, bringt ja was Eigenes mit. Jede Generation hat eigene Themen. Das ist bei uns im Orchester auch so spannend, weil da ganz viele Generationen aufeinandertreffen. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich an meine Studienzeit denke, das waren so andere Zeiten und dementsprechend stelle ich mir heute eben die Schwerpunkte in einem Studium wirklich auch sehr anders vor. Da kommen wir ja gleich in jedem Fall noch zu. Kannst du denn ein bisschen beschreiben, wie du die heutige junge Generation so wahrnimmst? Was sind da Themen, wo du sagst, das ist etwas ganz Brennendes, das ist neu, das ist aktuell, das hat vielleicht unsere Generation nicht auf dem Schirm haben müssen?
Ja, also ich bin ja in den 90er Jahren, dann habe ich dann studiert, Mitte der 90er Jahre in Leipzig. Ich habe mich übrigens dann ja nicht für die Musik entschieden, sondern für den Journalismus, Musikjournalismus. Und ist auch eine Art von Bühne im Übrigen. Also man erschafft Szenen, Kopfkino, so wie wir jetzt gerade. Und ich erzähle das deshalb, weil ich in meinem Studium ganz viel durch Erfahren gelernt habe. So nehme ich die Studierenden heute nicht mehr wahr. Also ich hatte ganz großen Freiraum. Das war noch vor der Bologna-Reform. Und ich darf eigentlich als Präsidentin einer Hochschule gar nicht erzählen, wie wenig ich in der Universität war. Aber trotzdem viel natürlich gelernt habe für das Leben und entdeckt. Ich nehme unsere Studierenden sehr fokussiert wahr. Das hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, dass sie sich sehr lange vorbereitet haben darauf, auf diesen Studienplatz. Und ich finde das auch gut. Und gleichzeitig würde ich mir wünschen, oder das ist immer der Appell von mir an unsere Studierenden, an der einen oder anderen Stelle so eine Art von innerer Freiheit zu gewinnen, um mal was auszuprobieren, was vielleicht abseits der Gleise liegt. Und ich nehme auch wahr, dass das eine Generation ist, die das tut. Wenn sie so eine Art Anwärmphase hinter sich hat, ja, also so, jetzt müssen wir unsere Studierenden fragen, ob sie wirklich so sind, beziehungsweise wie sie darüber denken, das würde mich total interessieren. Ich nehme eine Generation wahr, die in sehr langen Rhythmen denkt, also nicht, was mache ich im nächsten Jahr oder in den nächsten 3 oder 5 Jahren, sondern tatsächlich, und das hängt, glaube ich, mit dem Thema Klimakrise zusammen, wie geht's unserer Welt? Das nehme ich schon wahr, eine starke fragende Situation, finde ich super. Und als letzter Punkt auch Unsicherheit.
Das klingt nach einer Mischung. Also irgendwo ist da Neugier. Ich glaube, Social Media und Digitalisierung spielt da auch eine große Rolle. Man ist unglaublich vernetzt. Und auf der anderen Seite eine große Ernsthaftigkeit. Also Klimakrise ist eigentlich lange schon ein Thema, aber man muss sagen, sie brennt jetzt mehr denn je, diese Thematik. Und ist auch eine große Belastung. Also ich habe das Gefühl, heute stehen junge Menschen sehr unter Druck.
Ja, das teile ich komplett. Also das ist die Frage von, was erzählen wir auf den Bühnen? Das, finde ich, ist schon eine Frage, die von den Studierenden auch gestellt wird und zu denen ich sie auch ermunter, die immer mehr zu stellen. Und dazu gehören aber auch, finde ich, wache und aktive Lehrende, die das aufnehmen. Also ich glaube, das Thema Zugewandtheit, Achtsamkeit, Nachhaltigkeit wird gerade von Studierenden, die zum Beispiel auch hier aus Deutschland kommen, sehr, sehr tief reflektiert und auch eingefordert. Und ich bin sehr froh, dass es auch viele Lehrende gibt, die darauf jetzt keine eine Antwort haben, aber die das aufnehmen und für sich versuchen zu übersetzen und dann auf einen Weg zu gehen, von dem wir noch nicht wissen, wo er hinführt.
Jetzt ist das ja die Generation, wie gesagt, die bald im Beruf sein wird, in der Musikszene. Du hast eben schon gesagt, du hast das Gefühl, diese Musikszene steht ganz schön unter Druck. Es müssen Veränderungen her. Wie ist jetzt dennoch nochmal genauer deine Bestandsaufnahme jetzt der klassischen Musikszene? Das ist ja auch unsere Welt hier, des Podcasts letztendlich. Was würdest du sagen, wo stehen wir da heute?
Also wenn man da drauf schaut, wir müssen sehen, seit 1992 haben wir 20% unserer Planstellen verloren in den deutschen Orchestern. Das ist viel. Und das ist ja auch ein wirklich großes Berufsstil von vielen unserer Studierenden, dahin zu kommen. Und ich sehe uns unter Druck im Sinne von, wir müssen noch mehr erklären, was wir tun, beziehungsweise tatsächlich das, was wir tun, für mehr Menschen erlebbar machen. Das ist die Drucksituation. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch viele Bewegungen, die nach vorne gehen. Manchmal passt beides noch nicht so richtig zusammen. Da wünsche ich mir noch mehr Verbindung sozusagen. Aber ich sehe schon auch, gerade was das Thema neue Konzertformate betrifft oder die Erkenntnis schon, finde ich, nach der Corona-Krise, wie wichtig doch das Thema Zwischenmenschliches und auch das erlebbar Zwischenmenschliche im Ästhetischen, also im Konzert zum Beispiel oder im Miteinander musizieren. Ich glaube, das haben wir alle miteinander schon gemerkt. Was ich problematisch finde, und da versuche ich dann trotzdem immer Zuversicht auszustrahlen, ist die Frage, wie können wir solche Rahmenbedingungen gut schaffen für ein professionelles Tun? Weil das ist die Voraussetzung. Das gibt's nicht zum Nulltarif. Und dafür brauchen wir eine starke Stimme aller. Das geht nicht über einzelne Verbände, die sind sehr wichtig und die Gewerkschaften auch. Aber da ist jeder Einzelne gefragt. Und diese Erkenntnis, glaube ich, ja, die kommt an gerade. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit als Musikerin oder Musiker um? Was ist meine Rolle? Was kann ich tun? Darüber brauchen wir einen Austausch. Und dann auch was, also auf den Platz zu bringen, um es mal Richtung Ruhrgebiet zu sagen.
Genau. Lydia hat gerade den Begriff neue Konzertformate verwendet. Aber was verstehen wir überhaupt darunter? Mit diesem Begriff geht es darum, das altbewährte Klassikkonzert in einem Konzertsaal mit Musikern oder eben bei uns Dirigent und Orchester auf der Bühne und dem Publikum im Saal mal zu überdenken. Wie könnten Musikerinnen und Musiker auf der Bühne, also wir, mit dem Publikum im Saal, also mit euch, noch besser in Kontakt treten, wie vielleicht eine Brücke bauen? Vielleicht indem wir mal in anderen Räumen spielen als nur im altehrwürdigen Konzertsaal. Wie könnten wir Themen unserer Zeit mit klassischer Musik verarbeiten? Zum Beispiel indem wir mit Lichtstimmungen, rezitierten Texten oder ganz anderen Kunstformen arbeiten, um das Denken über ein Thema nochmal neu anzuregen. Das sind Überlegungen, die zum Teil natürlich auch schon umgesetzt werden. Es gibt sogar Wettbewerbe, Festivals und Studiengänge, die sich explizit diesen sogenannten neuen Konzertformaten widmen. Musik studieren bedeutet heute also auch, über Musikvermittlung nachzudenken. Ist das nicht auch eine riesige Herausforderung? Ich war damals schon mit meinem Instrument, das möglichst gut im Studium zu erlernen, dann noch die Nebenfächer ziemlich beschäftigt. Und jetzt kommt noch dazu, dass man sich mit Musikvermittlung beschäftigt, überlegt, welche Formate kann man erfinden? Wie kann man Publikum ziehen? Wie erfindet man eigentlich die Musikwelt auch ein bisschen neu? Mhm. Ist das nicht auch eine Überforderung für die jungen Menschen? Schaffen die das?
Ach, ich vertraue da auf die Energie der jungen Generation. Aber also ich sag mal so, wenn die bei uns ankommen natürlich, dann, also gerade im Bachelor, die wollen dann erstmal einfach nur noch üben. Also einfach, jetzt ist die Schule weg und jetzt mal so richtig. Ne? So, also ehrlich gesagt haben sie auch vorher schon richtig geübt, sonst hätten sie die Eignungsprüfung nicht geschafft. Ja?
Genau,
so. Aber das ist ein ganz großes Bedürfnis, was man spürt. Und dann finde ich aber, ist die Frage nicht, wie begreift man das als Add-on, als noch etwas, was wir irgendwie machen müssen, sondern eigentlich, ich finde, das ist ureigens das künstlerische Tun, darüber nachzudenken, was will ich erzählen und warum mache ich das? So, und dafür müssen wir in der Hochschule, das ist dann unsere Verantwortung, verschiedene Angebote zu schaffen, wo diese Fragen gestellt werden können. Und wir haben jetzt gerade den Konzertformate-Wettbewerb Explore bei uns zum ersten Mal durchgeführt, beziehungsweise da ist am 17. Mai, kann man kommen in die Reaktuale und am Abend die Gewinnerprojekte erfahren. Wir haben einen sehr großen Prozess dahinter gelegt, damit Studierende lernen, wie ist das denn eigentlich ein Projekt zu erfinden, also künstlerisch zu überlegen, was will ich machen, wie präsentiere ich sowas aber auch und dann, wie wird es Wirklichkeit? Das ist aufwendig, das ist richtig, aber die lernen wahnsinnig viel in dem Augenblick und zwar als Künstlerin und als Künstler.
Das ist ja ein ganz neues Feld, das hat es ja früher nicht gegeben, ne? Aber wie toll ist das und ohne jetzt da vorzugreifen, ich finde, das sollten möglichst viele sich anschauen. Mhm. Ich finde das ein ganz spannendes Feld, sehr kreativ. Gibt es da wirklich Dinge, wo man sagt, boah, das ist wirklich mal eine neue Dimension an Musik auf die Bühne bringen?
Mhm. Ja, es sind also beides. Es gibt, ich sag mal, tastende Bewegungen. So. Und das, auch das finde ich gut. Und das sind Studierende, die den inneren Drang haben, zu fragen und was auszuprobieren und mit ihren künstlerischen Mitteln auf die Bühne zu bringen. Das finde ich fantastisch. In jedem Punkt muss das irgendwie unterstützt werden. Aber noch fantastischerer finde ich, dass bei dem Pitch waren fast 300 Leute da, die sich das einfach angucken. Das habe ich in anderen Städten, ehrlich gesagt, so noch nicht erlebt.
Ja.
Also wir sind da ganz am Anfang aus meiner Sicht, aber es ist ganz wichtig, solche Linien anfangen zu legen. Ja, so. Und das ist aber, du hast mich nach der Überforderung gefragt, also es ersetzt kein Üben, überhaupt nicht. Und kein auch, ich brauche eine technische Basis und kein Weiterentwickeln von einer eigenen Klangsprache, von einer Persönlichkeit, sondern es muss ein Teil davon werden. Also insofern, natürlich ist das inhaltlich anstrengend. Wir sind in einem Hochleistungsberuf und da müssen wir, glaube ich, über das Thema Exzellenz in einer ergänzten oder erweiterten Form nachdenken. Und deshalb würde ich das nicht als Überforderung bezeichnen, sondern eigentlich in dem Feld, in dem wir unterwegs sind, der Hochbegabtenförderung, als Anspruch.
Und vielleicht ist es auch nur ein Umstrukturieren der Arbeit, weil ich habe das Gefühl, früher in meinen Zeiten hieß es immer so und so viele Stunden, 6 bis 8 Stunden Instrument üben. Heute ist man auch viel weiter mit den Übetechniken. Man weiß, es kommt darauf an, einfach sehr effektiv zu üben. Mhm. Ja, und dann kann man diese Zeit auch nutzen, um solche kreativen Prozesse im Kopf auch anzuregen und vielleicht mit Studierenden auch zu spinnen zusammen, über Formate nachzudenken. Und das kommt dann vielleicht auch wirklich dem Künstlertum am Instrument auch sehr zugute. Also vielleicht ist es wirklich auch eine neue Art des Umgangs mit Üben und der eigenen Fantasie und Kreativität. Ja, ich finde es natürlich auch spannend, wenn wir heute über den Nachwuchs sprechen. So tickt die Kaderschmiede, heißt unsere Folge heute ja auch dann natürlich meine Orchesterwelt zu gucken. Denn auch dahin kommen diese jungen Leute, die jetzt unter anderem auch in deinem Institut ausgebildet werden. Und ich kann nur erzählen, auch bei uns hat sich sehr viel verändert. Mhm. Du weißt das auch. Ne? Früher hat man einfach nur sein Instrument im Orchester gespielt und war damit ziemlich gut beschäftigt. Wir haben jetzt auch Musikvermittlung, die wir machen. Education, nicht so ein schönes Wort. Eben Musikvermittlung klingt viel schöner. Auch dieser Podcast letztendlich. Ne? Ich bin auch Geigerin im Orchester. Ich mache das zusätzlich. Schultouren, Instrumente ausprobieren. Wir machen Moderationen selber in Konzerten und. Social Media müssen wir bedienen. Also es kommt ganz, ganz viel obendrauf. Und das hast du natürlich bestimmt auch schon mitbekommen, dass es in Orchestern so ist. Sagst du, das ist ein guter Weg und da wird Gutes passieren und das wird ja auch vielleicht neues Publikum erschließen? Oder sagst du, na, da fehlt das und das. In Orchestern, in diesem Bereich muss noch das und das passieren. Was ist da eine Anregung aus deiner Perspektive?
Also ich finde das gut, beziehungsweise für uns als Ausbildungsinstitution ist das total wichtig zu wissen, dass die Lebensrealität oder Berufsrealität von Orchestermusikern und Musikern sich verändert hat und wir auch eben dafür sozusagen entsprechend ausbilden. Was ich interessant finde, ich weiß nicht, ob das bei euch im Orchester auch so ist, was ich schon wahrnehme, ist, dass so ein Teilzeitbedürfnis von vielen auch nachwachsenden Musikerinnen und Musikern aus, glaube ich, ganz unterschiedlichen Gründen Ich wäre wirklich mal gespannt, was du da jetzt gleich dazu sagst. Die Frage ist, wie committe ich mich für einen Klangkörper? Drückt das sich in Zeitdauer aus, sage ich mal, oder in der Intensität der Mitarbeit beziehungsweise des Mitmusikerseins? Und was drückt das auch an inhaltlichen Bedürfnissen aus? Nämlich also das eine ist natürlich das Thema Familie und wie kann ich das mit Care-Arbeit verbinden? Und das andere ist aber auch schon, so lese ich das manchmal, sagt niemand so direkt, aber okay, ich habe mein sicheres Standbein im Orchester und dann brauche ich noch was, wo ich mir inhaltliche Freiheit habe und wo ich mal selber das ein oder andere Kammermusikprojekt oder eine Performance spartenübergreifend oder so machen kann. Und dann frage ich mich, eigentlich müsste diese Freiheit doch auch im Orchester da sein. Klar, es ist ein hierarchischer Betrieb, es ist auch die Kunstform, die das in sich trägt. Und da ist die Frage von Programmierung und so weiter ist ja relativ einfach geklärt. Also, und für mich sind diese beiden Punkte irgendwie, wie passen die zusammen? Das ist für mich eine entscheidende Frage, weil das, glaube ich, auch das Thema des neuen Publikums oder des anderen Publikums, wie man es auch immer bezeichnen möchte, vielleicht mit beantwortet, die ja insgesamt extrem interessiert sind, was Musikerinnen und Musiker tun. Also ich hatte vielleicht darf ich das kurz erzählen.
Natürlich, ja.
Ein Erlebnis, da hatten wir eingeladen im letzten Sommer alle Freundeskreise der Kultureinrichtungen, die um uns herum sind am Königsplatz, des sogenannten Kunstareals. Und die waren noch nie bei uns. Wir sind Teil des Kunstareals. Und dann haben wir so ein Programm gestrickt, was sich vor allen Dingen mit Musik um die 1930er Jahre bewegte, sehr unterschiedlich, auch eine Orgelimprovisation, ein Cage und so, also sehr breit. Und diese ganzen Menschen, die sich für Kultureinrichtungen einsetzen in ihrer Privatzeit oder in ihrer Freizeit und alle interessiert sind, waren keine Konzertgänger, sondern die waren eben zum ersten Mal sozusagen auf jeden Fall in der Hochschule oder keine Konzertsänger, aber haben ein sehr spezifisches Bild von Konzert gehabt.
Mhm.
Und in dem Augenblick, jetzt haben wir auch so ein bisschen moderiert, die Veranstaltung, in dem da quasi so eine inhaltliche Frage im Raum stand, nämlich die 1930er Jahre sind natürlich mit unserem Haus verbunden, was 1937 bekanntermaßen entstanden ist. Auf einmal entspannt sich eine inhaltliche Spannung zwischen dem Publikum und den Musizierenden auf der Bühne, was unsere Studierenden waren. Und das hat einen inhaltlichen Grund gehabt. Und ich glaube, dieses Publikum ist bereit. Und die Frage ist ja, das ist auch keine Frage von Marketing, sondern die Frage ist, wie kriege ich sozusagen eben diese inhaltlichen Fragen oder diese spannenden Sachen, mit denen man sich auseinandersetzt und die ja auf der Straße liegen. Also wir leben in so einer Zeit voller Widersprüche, voller Spannungen auch, voller Sachen, die uns ja wahnsinnig beschäftigen. Und wenn ich dann abends ein Konzert höre, dann schwingt das in mir nach. Und das hilft auch, ja. Und diesen Moment, den wünsche ich mir eben für sehr viele. Und ich glaube, diese Punkte, die wir gerade alle angesprochen haben, die sind ein möglicher Weg dahin. Mhm. Ob er erfolgreich sein wird, das weiß ich nicht. Aber nichts zu tun und einfach sozusagen in der alten Struktur zu bleiben, dann schaffen wir uns selber ab. Sondern wieder, es kommt vom Anfang des Gesprächs zurück. Für mich ist wichtig, dass wir gestalten. Auch mit einem Risiko, auch mit dem Risiko des Scheiterns, so dass wir diesen Mut haben. Und das ist die Aufgabe einer Hochschule, quasi so eine Art eine Mutbatterie quasi aufzufüllen von jungen Menschen, damit sie so nach draußen gehen können und unsere Welt besser machen.
Ich glaube, da passiert bei uns tatsächlich auch vieles. Und ich glaube, wenn manche auf Teilzeit gehen, dann schon um sich auf verschiedenen Wegen noch mehr eigentlich dem Orchester auch zu widmen. Und da ist auch ein Weg natürlich für manche Kammermusik solistisch zu spielen. Das kommt dem Orchester ja auch zugute. Die sagen, ich muss fit sein, genau. Ich muss auch mal mit anderen spielen. Ich kann mich ja künstlerisch nicht weiterentwickeln, wenn ich immer nur hier spiele. Und andere tatsächlich, und da gehöre ich auch zu, wo ich manchmal sage, boah, ich muss mir jetzt das Projekt mal gerade freinehmen im Orchester, weil ich gerne eben mal etwas moderieren möchte oder auf andere Weise Brücken schlagen möchte durch solche Projekte. Ich glaube, es ist in jedem Fall im Bewusstsein bei uns angekommen. Es hat aber auch schon für Spannungen gesorgt, weil gerade eine ältere Generation oft sagt, ja, was sag mal, also was kümmert ihr euch um dies und um jenes, ob ihr da spielt, hier ein Projekt macht und hier redet oder irgendwas organisiert. Wir sind hier im Orchester und wir haben hier zu spielen. Und ich denke, nee, die Zeiten sind vorbei. Wir müssen wirklich Brücken schlagen und ich muss euch sagen, mir macht es auch großen Spaß.
Genau.
Ich habe auch das Gefühl, ich möchte mehr vom Publikum mitbekommen. Ich möchte nicht nur einfach so eine Masse da sehen. Ich finde es schön, wenn das auch gegenseitig passiert. Dann hat man auch Lust, was zu gestalten, weil man weiß, an wen wendet man sich. Und
das Interessante ist, Stichwort Publikum, weil du es gerade ansprichst, ich meine, das ehrlichste Publikum sind Kinder oder sehr, 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 sehr alte Menschen. Ich finde, das ist ja auch ein Pluspunkt von Musikvermittlung zum Beispiel. Gerade nicht, wenn ich jetzt ein großes Bedürfnis habe, Sitzkissenkonzerte zu machen, sondern die Frage ist, welche Nähe stelle ich her? Und das ist auch manchmal schwer. Das kann ich auch nachvollziehen, wenn ich das anders gewohnt bin, auf einer Bühne zu spielen, die etwas erhöht ist, ja, wo ich eine gewisse Distanz habe und die vielleicht auch für meinen eigenen Fokus brauche. Aber auf der anderen Seite erlebt man in solchen Situationen ja nochmal eine ganz andere Resonanz. Und das eine ersetzt nicht das andere, aber das eine befruchtet das andere. So wie du das gerade formuliert hast, am Ende gewinnen alle eigentlich.
Ja, ich bin irgendwie so innerlich hin und her gerissen, weil auf der einen Seite finde ich so toll, wenn, ich sag mal, irgendeine Form von Interaktion stattfindet. Das kann auch mal wirklich so sein, sehr lebendig auch. Und auf der anderen Seite finde ich aber auch dieses alte Konzertformat mit dieser Ruhe und diesem schlichten Dasitzen. Menschen, die alle sind still, weil sie eigentlich ganz konzentriert an etwas auf der Bühne teilnehmen möchten. Es fasziniert mich weiterhin auch. Und ich wünsche mir manchmal, dass wir diese Sensibilität dafür nicht verlieren, dass dieser Schatz, der in diesem Moment, so wie er immer war, sag ich mal extra so blöd, dass der auch wieder belebt wird. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also geht dir das nicht dann auch so bei aller Suche nach Innovation, dass man manchmal denkt, es ist doch eigentlich auch so schön, diese Situation.
Ja, genau. Und die Frage ist, was hindert uns daran, dass dieses Glück nicht noch mehr Menschen zuteil wird? Und was ich als Problem oder als Frage in mir habe, ist, wie können wir diese Konzentration auf das eine Sinnesorgan quasi und dann über so einen langen Zeitraum, ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Also wenn wir so über so eine Konzerthälfte von 45 Minuten plus minus ne, so nachdenken, das fällt ja auch vielen Menschen schwer, dabei nicht ihr Handy anzugucken. Wie können wir das als Schatz tatsächlich vermitteln? Also dass man dann eben auch nicht sein Handy angucken muss. ja, sondern man quasi in einen Ruhemodus geht oder in eine andere Welt sozusagen geht. Ich empfinde das aber auch als einen Mangel, wenn wir das verlieren.
Ja, jetzt gerade überlegt, als du über Handy gesprochen hast, ist es auch ein neues Konzertformat. Sie müssen Ihr Handy am Eingang abgeben. Ich genau. glaube, es hätte schon den Effekt. Ja. Ich glaube ja, dass wir alle so schon voll in unserer DNA drin haben. Auch beim Üben übrigens, glaube ich, ist das ein Thema, apropos Studierende, dass man doch mal eben mal wieder guckt.
Ja.
Und dann postet man irgendwas und man guckt ja, hat sich das jetzt schon jemand angeguckt? Also wir sind ja auch tatsächlich, glaube ich, sehr abgelenkt durch das Handy. Umso schwerer, so ein langes klassisches Konzert zu hören. Also,
ja, oder das als Detox-Phase zu empfinden. Ja.
Ja.
So, irgendwie so digitales Detox. Das fände ich total interessant, darüber nochmal weiter nachzudenken. Und ich glaube, die Frage ist auch die der, das kennen wir auch aus der Musikvermittlung natürlich mit der unterschiedlichen Aufmerksamkeitsspanne, also wie viel passiert denn da eigentlich dann auch musikalisch? Also ich meine, von der Dramaturgie her, ja, also lasse ich mich auch mal auf etwas Sphärischeres ein, finde ich diese innere Ruhe. Ich muss auch ehrlich sagen, mir fällt das auch manchmal schwer. Also gerade wenn ich nach so einem Druckbetankungstag irgendwie so dann ins Konzert gehe, dann erstmal runterzukommen und sich dazu aber auch, also sich das innerlich vorzunehmen, sich darauf jetzt einzulassen. So. Und das finde ich aber eigentlich einen großen Wert, den wir auch nach vorne stellen sollten.
Ja. Und ich glaube, da ist ja auch wichtig, das können wir ja auch gar nicht alle unbedingt leisten, die wir jetzt in unseren beiden Positionen sind. Wie wichtig ist denn da eigentlich nochmal zurück zu Familie, Schule? Da fängt das doch auch schon an, oder? Ich meine, das können wir ja nicht nur wir in unseren Positionen übernehmen.
Nee, das muss ein Miteinander sein.
Genau.
Also ich glaube, man kann das nicht komplett auf die Schule auslagern, dass das da passiert, weil die Realität ist eine andere. Ich war ja früher im Rat für kulturelle Bildung und da haben wir dazu auch viele Untersuchungen gemacht. Und da konnte man sehr genau sehen, eine Affinität oder den Wunsch, dass die eigenen Kinder auch ein Instrument spielen oder überhaupt mit Musik in unterschiedlichster Form in Berührung kommen, im Sinne einer kulturellen Bildung, ist bei den Eltern sehr vertieft gewesen, die das selber erfahren haben. Das heißt, je weniger Kinder wir haben, die diese Erfahrung machen, in dem Augenblick reißt diese Verbindung ab. Wenn wir immer weniger Kinder haben oder junge Menschen, die damit aufwachsen quasi. Und deshalb ist das Thema kulturelle Bildung in Schule, es muss ja gar nicht ein Musikunterricht sein, es können unterschiedlich vernetzte Angebote sein von auch außerschulischen Partnern, ein zentrales Element, weil das die einzige Institution ist, wo alle Kinder jetzt in Deutschland sind.
Genau.
Ja? Und wenn Bundesländer entscheiden, dass dieses Thema nicht wichtig ist, dann ist das für uns fundamental existenziell schwierig.
Schauen wir an dieser Stelle doch mal auf den Musikunterricht in Schulen, sofern er überhaupt noch dort stattfindet. 2020 hat der Deutsche Musikrat eine Studie veröffentlicht und die zeigt, dass gerade mal knapp über 40% des Musikunterrichts an Grundschulen noch durch Fachkräfte erteilt wird. Das heißt, die Mehrzahl der Musiklehrer hat streng genommen überhaupt keine Ahnung von Musik. Musiklehrende fehlen an allen Ecken und Enden. Oft wird in diesem Zusammenhang kritisiert, dass die anspruchsvollen Eignungsprüfungen für Grundschullehramt überhaupt nicht im Verhältnis stehen zu dem, was ein Musiklehrer an der Grundschule dann wirklich leisten muss. Noch dazu scheint Politikern am Musikunterricht überhaupt nicht viel zu liegen. In Bayern sollte in Grundschulen Musik als eigenständiges Fach sogar vollständig abgeschafft werden. Nun wurde diese Entscheidung zurückgezogen und man hat sich auf eine Kürzung der Schulstunden im Fach Musik geeinigt. Aber schlimm genug. In Thüringen gibt es aktuell eine ähnliche Entwicklung. Das Musikmachen, das so positiv für die kreative und soziale Entwicklung gerade von Kindern ist, wird immer mehr zum Privileg. Lydia, wir haben ja eine Tradition, dass wir ein kleines Spiel spielen. Es ist wahnsinnig harmlos und heute dient es natürlich dazu,
dich... schwitzige Hände.
Eben, ich stresse Spiele auch immer total, aber entspanne dich, denn es dient einfach... Es ist ein kleines Kreuzverhör, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Am besten du antwortest ganz spontan aus dem Bauch heraus. Es sind ganz kurze Fragen, wo du immer auswählen musst. Es fängt ganz einfach an. Süden oder Norden?
Süden.
Das ist jetzt aber neu, nicht? Eigentlich.
Das muss ich sagen. Ich dachte, es war gefärbt.
Nein, ich muss das gar nicht.
Nein,
das
ist tatsächlich Süden. Also auch wenn ich früher in den Urlaub gefahren bin, sind die Berge sind meins.
Sehr schön. Rockkonzert oder Salsa-Abend?
Wow, schwer. Also eigentlich gerne beides, weil ich einfach mich gerne auch bewege. Aber ich glaube, ich würde dann, ich würde Rockkonzert sagen.
Echt? Ja. Mhm. Kannst du überhaupt Salsa tanzen? Damit hätte sich nämlich sonst die Frage ja eh erledigt. Sehr gut. Ja, deshalb würde ich dann auch das Rockkonzert, glaube ich, bevorzugen. Instrument oder Stimme?
Stimme.
Ja, du bist auch eh viel am Sprechen, ne? Aber du hast auch gesagt, singen ist auch etwas.
Meine Mutter ist Sängerin.
Ja, meine auch. Mhm. Also schau mal, heute tun sich ganz viele Gemeinsamkeiten auf. Zuhören oder selber sprechen?
Oh, schwierig. Ich höre schon gerne zu. Punkt.
Mhm. Spannend, das finde ich sympathisch, auch gerade in einer leitenden Funktion. Toll. Ich muss immer alles kommentieren, schrecklich. Jetzt werde ich einfach mal fragen. Schlimm. Konzentriertes Abo-Publikum oder laute Schulklassen?
Oh, laute Schulklasse.
Kleines Ensemble oder großes Orchester?
Kommt drauf an, was sie spielen.
Du darfst auch kleines Ensemble sagen, auch wenn wir ein Orchester-Podcast sind.
Aber ich habe gerade so innerlich, wo habe ich die Gänsehaut-Momente? Und die waren das letzte Mal tatsächlich beim Orchester.
Stadt oder Land?
Stadt.
Im Team oder lieber allein?
Ich brauche das Team.
Bonbonpapier oder Handyklingeln im Konzert?
Bonbonpapier. Ich finde es aber furchtbar, muss ich ehrlich sagen. Also das ist, ich bin dann auch leider jemand, der sich dann umdreht.
Ja, ich erwische mich auch dabei, dann denke ich, Anne, was bist du jetzt, spießig oder was? Aber es ist Wahnsinn, mit welcher, also als würden sie nichts um sich herum wahrnehmen, ne? Wie laut das ist.
Unglaublich. Ja. Und ich gucke dann auch nicht freundlich.
Ja. Herrlich, sehr schön. Digital oder analog?
Digital.
Mhm. Uso oder Grappa?
Grappa.
Oh, das kam sehr spontan. Ja. Konzerthaus oder alternative Spielstätte?
Auch beides. Aber ja.
Mach's nach deiner Tagesstimmung. Was wäre heute eher dran?
Also heute wäre Konzerthaus drin.
Kompromissbereit oder alternativlos?
Es gibt Fragen, da bin ich sehr alternativlos. Mein Beruf heißt kompromissbereit.
Sehr schön. Lieber auf der Bühne oder im Publikum?
Im Publikum.
Oh ja. Ja, gut. Ist jetzt auch deine häufigere Perspektive.
Ja, und bitte nicht erste Reihe. Ich finde das ganz furchtbar. Finde ich wieder was furchtbar. Ich will eigentlich was schön finden.
Ja.
Also ich finde das ganz spannend, wenn ich so im Publikum eintauchen kann und nicht in der Funktion wahrgenommen werde, auch wenn das meine Aufgabe dann in dem Augenblick ist, weil ich finde es einen privaten Moment, ehrlich gesagt auch, und kann mich dann tatsächlich nochmal anders einlassen. Und auch, ich finde es auch einfach spannend, die Publikumsreaktionen zu merken und zu spüren und so weiter. Und das kann man weiter hinten besser als vorne.
Genau, mittendrin. Mhm. Ne, ich finde erste Reihe auch ganz schrecklich. Es sind auch ehrlich gesagt die schlechtesten Plätze.
Ich weiß. Und Nackenstarre ist vorprogrammiert.
Ja, also ich weiß nicht, die Leute kloppen sich oft um diese Karten. Also heiße Empfehlung von uns heute an alle, die zuhören. Lieber weiter hinten. Karl Valentin hat so schön gesagt, Kunst ist schön, macht aber auch viel Arbeit, haben wir heute auch schon herausgestellt. Vielleicht am Schluss noch, weil wir haben bestimmt auch ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht überlegen oder schon im Musikstudium sind oder sich überlegen, diesen Schritt zu tun. Wir haben ja heute auch einiges Schwierige angesprochen. Weniger Stellen, Druck und so weiter. Vieles ist im Wandel. Was würdest du sagen, ist trotzdem noch ein ganz motivierendes Wort an die jungen Menschen, die sich diesen Schritt überlegen? Warum soll man unbedingt ins Musikstudium, ins künstlerische Studium überhaupt einsteigen?
Sie können der Welt sagen, was sie beschäftigt. Sie können die Welt teilhaben lassen. Sie können die Welt in sich aufnehmen. Wir leben in einem freien Land, in dem niemand sagt, was wir aufführen oder mit welcher Kunst wir uns beschäftigen sollen. Das ist ein großes Geschenk. Und das ist ein absolutes Privileg, sowas zu tun und auf diesen Weg sich zu begeben. Also wir haben jetzt auch über Geld gesprochen, aber es gibt noch eine ganz andere Währung. Und das ist einfach die Resonanz von Publikum und von ganz unterschiedlichen Gruppen, egal wie alt sie sind. Das gibt Leben einen Sinn.
Und ich finde es auch immer ein Geschenk, diese jungen Menschen, die du jetzt sozusagen an deiner Institution mit ausbildest oder sehr unterstützt in der Ausbildung, dann bei mir im Orchester auch zu erleben. Denn diese junge Generation bringt so wichtige Impulse und einen wichtigen Austausch unter den Generationen. Und Ich fand es auch einen ganz tollen Austausch mit dir. Ich versuche ganz viel in unserer Frachtschiff BASO auch mitzunehmen.
Danke.
Und habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und fand das Gespräch richtig schön. Vielen Dank.
Es hat mich auch gefreut und das Spiel haben wir auch geschafft.
Ja,
danke.
Sehr gut. Also ich bin in jedem Fall sehr auf die nächsten Jahre gespannt und freue mich immer auf die neuen jungen Musikerinnen und Musiker bei mir im BASO. Und natürlich bin ich auch gespannt, wo die Reise in Sachen Konzertformaten hingeht und was sich noch entwickeln wird und welche Brücken zwischen euch im Publikum und uns Musikerinnen auf der Bühne noch in Zukunft so gebaut werden. Zum 75. Jubiläum unseres Orchesters haben wir für euch spannende Geschichten aus unserem Orchester gesammelt und ehrlich gesagt auch ein paar Komplimente. Eins kommt von unserem ehemaligen Tontechniker Martin Wöhr. Er ist schon länger im Ruhestand, aber immer noch großer Fan vom BASO.
Damals wie heute, das Orchester ist ein Ausnahmeorchester. Das war damals bereits ein Ausnahmeorchester und ist es heute auch. Und das bekomme ich bis heute im Vergleich, wenn ich in anderen Konzerten bin. Ich sage mir manchmal, ich muss mich zurücknehmen. Und es gibt doch auch noch andere Orchester, die gut spielen. Und dann nehme ich mich zurück und sage, nein, das ist jetzt das Orchester, das ich jetzt höre. Das ist jetzt ein anderes Orchester und die sind auch gut. Und schon geht's wieder los. Ah, dann hört man eine Solo-Oboe. Mhm. Dann hört man eine Solo-Klarinette. Mhm. Dann hört man ein Solo-Horn. Es bleibt nicht aus, zumindest bei mir, dass ich dann immer diesen Vergleich habe. Und dann komme ich immer wieder zu dieser Auffassung, was dieses Orchester auszeichnet, ist auch ein innerer Zusammenhalt der Musikerinnen und Musiker in einer Art und Weise, wie ich es in einer anderen Berufsgruppe einfach nicht erlebe.
Ja, das ist schon ein unglaublich schönes Kompliment von Martin Wöhr, aber ich glaube, da schwingt schon auch mit, dass er uns alle im Orchester durch seine Arbeit bei uns einfach auch sehr ins Herz geschlossen hat. Und auch heute habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Der Podcast Kultoffelsalat bespricht alle möglichen kulturellen Phänomene und warum sie für uns wichtig sind. Und die Musik, die ist ganz vorne mit dabei. Der Podcast klärt, wie und warum Stimmen auf uns wirken, warum wir tanzen und wie ein Urwurm entsteht. Oder auch, warum viele Menschen gerne reisen. Das alles besprechen Fritzi Brandt und Chris Ignazi in ihrem Podcast Kultoffelsalat. Und den findet ihr in der ARD-Audiothek. Und wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder auch Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann abonniert ihn doch gerne, erzählt davon euren Freundinnen, Freunden und Bekannten und lasst mir doch gern auch eine gute Bewertung da. Das wäre super. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.